Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument Podcasts. Heute zu Gast Domenico. Domenico Ebner ist Handballprofi. Er kommt aus einem Vorort von Freiburg, ist dort zur Schule gegangen und war von Anfang an Handball und Fußball begeistert, hat sich dann für Handball entschieden, ist über eine Jugendauswahl von der dritten Liga in die zweite, in die erste Liga gekommen und seit 3 Jahren auch durch seine italienischen Wurzeln Torwart der italienischen Nationalmannschaft. Domenico wird dir ein bisschen berichten, wie der Werdegang war, wo Schwierigkeiten auftreten, was gut gelaufen ist. Und ich freue mich total. Hallo Domenico, herzlich willkommen.
Hallo Stefan, ja, nach dieser Anmoderation kriege ich schon ganz rote Bäckchen. Vielen, vielen Dank.
Das nach der langen Auswärtsfahrt gestern, trotzdem noch rote Backen. So viel Energie ist noch im Körper.
Auf jeden Fall.
Okay. Ja, super, wieder ein Handballer am Start, großartig. Domenico, erzähl mal kurz, wo du herkommst. Schullaufbahn ganz kurz mal anreißen.
Genau, ja, ich komme aus einem kleinen Vorort von Freiburg, aus dem kleinen Örtchen, der March heißt, habe dort dann die Grundschule besucht, bin dann weitergegangen über die Realschule, bis ich dann zweijähriges Berufskolleg gemacht habe zum Assistenten der Informations- und Kommunikationstechnik und bin danach in die Ausbildung gegangen als Fachinformatiker. Und ja, nach einer Zeit hat es mich dann aus dem Süden irgendwie ein bisschen in den Norden verschlagen.
Ja, genau. Den Weg wollen wir mal so ein bisschen aufzeigen und nachzeichnen. Genau, du hast ja dann doch relativ früh angefangen, Handball zu spielen und Fußball zu spielen und dich dann glücklicherweise für Handball entschieden. Wo war der Knackpunkt, wo du sagst, Handball ist doch eher meine Sportart als Fußball?
Ja, ich muss sagen, ich hatte ja ein Probetraining bei den Fußballern des SV March und das Problem war, an dem Tag hat es geschüttet, es war matschig und irgendwie hat mir das nicht so viel Spaß gemacht und die Rahmenbedingungen haben natürlich auch nicht so gut gepasst. Und ja, dann hat mich mein Cousin mal mit zum Handball genommen und ich war wirklich begeistert von dieser Sportart, weil sie hat sowohl das Teamgefüge nochmal ganz anders zusammengepasst als im Fußball und war halt einfach auch trocken. man konnte jederzeit spielen im Handball oder in der Halle, deswegen war es einfach sehr angenehm und dabei bin ich dann auch einfach geblieben.
Okay. Du hast dann aber auch schnell gemerkt irgendwie, ich möchte noch mehr. Und dann war der nächste Schritt Waldkirch-Denzling, wo du dann hast häufiger und auch intensiver leistungsorientierter trainieren können. Erzähl doch da mal ein paar Sätze drüber. Wenn ich das richtig erinnere, waren es 4 Jahre, die du dort warst.
Genau, richtig. Ja, mein erster Wechsel vom TSV March zur SG Waldkirch-Denzling kam schon in der D-Jugend zustande und es war damals eine Riesendiskussion, wie können Spieler in der D-Jugend schon abgeworben werden von einem anderen Verein. Doch ja, bei meinem Heimatverein hat man einfach nur 2-mal die Woche trainiert und bei der SG Waldkirch-Denzling 4-mal die Woche und das im D-Jugendalter. Das war natürlich für uns junge Hüpfer ein Riesenausgleich einerseits zur Schule, aber man hat auch gemerkt, man hat vielleicht ein paar mehr Ambitionen. Man spielt immer oben mit, man ist Erster oder Zweiter, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und das hat uns natürlich extrem gereizt. Und damals bin ich mit einem Mannschaftskollegen dann aus March nach Waldkirch gewechselt. Aber im Nachhinein, trotz der ganzen Diskussion, auch mit meinem Onkel damals war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn was wir in diesen nächsten Jahren dort in Waldkirch-Denzlingen gelernt haben, auch was Disziplin angeht, wir hatten super tolle Trainer, die auch uns auch handballerisch extrem weitergeholfen haben. Deswegen war das ein extrem wichtiger Schritt.
Du hast eben gesagt, unheimlich viel gelernt, auch in Bezug auf Disziplin. Kannst du da noch mal ein oder zwei Sätze zu verlieren? Was bedeutet denn Disziplin eigentlich für dich?
Das in vielerlei Hinsicht kann man das auch aussagekräftig sagen, weil es ist einerseits, der Trainer hat eine Führungspersönlichkeit, der gibt den Marschweg vor. Wenn ein Spieler nicht das macht, was der Trainer will, dann sitzt er auf der Bank. Aber auch so Regeln wie Pünktlichkeit ist extrem wichtig, ist natürlich bei unserem Trainer extrem im Vordergrund gestanden. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu einem Spiel ein paar Minuten zu spät gekommen bist, dann hast du diese Minuten, die du zu spät gekommen bist, auf jeden Fall auf der Bank verbracht. Egal, ob du in der ersten Sieben gestanden wärst oder eben nicht, du hast dann auf jeden Fall nicht angefangen. Und das wollte natürlich kein Spieler auf sich sitzen lassen, weil jeder Lust hat, Handball zu spielen. Und ich muss sagen, dass wir damals einfach einen Trainer hatten, der halt auf diese Sachen geachtet hat, der uns auch immer wieder gefordert hat, dass wir mehr geben, dass wir noch weiter schauen, dass wir weiter denken. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, dass mir diese Jahre in Waldkirch, glaube ich, extrem viel gebracht haben, auch später auf meinem beruflichen Werdegang, also meinem eigentlichen Beruf, dem Fachinformatiker, weil ich da einfach viele Sachen gelernt habe, die extrem wichtig sind, auch gerade für den Beruf, um mit einem Chef umzugehen, um mit einem Team umzugehen, Sachen klar anzusprechen, jemanden nicht ja, persönlich anzugreifen, sondern das immer auf den Bezug des Berufs oder des Handballers zu stellen. Das sind schon wichtige Sachen, die da extrem wichtig sind.
Cool, denn oft ist es ja so, dass Selbstdisziplin hat ja immer so einen, in Deutschland jedenfalls, so einen negativen Beigeschmack. Disziplin, preußisches Gehorsam und was man da so alles für Assoziationen hat. Und ich komme ja nun auch aus dem Sport und ich finde so, Selbstdisziplin ist eine der wertvollsten Tugenden,
Ja.
die ich so überhaupt ins Leben mitbringen kann, um einfach einen Weg zu gehen. Und da muss ich eben halt mal die Arschbacken zusammenkneifen und dadurch, ne?
Auf jeden Fall, wenn man das nicht hat, dann wird es in vielerlei Hinsicht schwierig, weil irgendwann trennt sich, wie man so schön sagt, die Spreu vom Weizen. Und dann kommen die Spieler nur weiter, die einfach noch mehr geben, die noch mehr machen, die Zusatzschichten schieben und dann sich aber auch mehr mit dem Sport oder mit dem Beruf noch mehr auseinandersetzen wie andere. Weil zugeflogen kommt nichts.
Nee,
Das ist oft
nee.
eine Sache, wo viele Leute vielleicht denken, ja, es wird kommen, mal schauen wann, aber das ist dann schon eine Sache von Disziplin, dass man die Sachen sich anlernt, antrainiert, weil man ja auch sagt, wenn man einen Wurf 10.000 Mal gemacht hat, dann kann man den Wurf. Wenn man eine Bewegung im Tor das 10.000. Mal gemacht hat, dann wirst du diesen Ball auch zu 100% halten, aber du musst einfach diese Wiederholung auch reinbekommen, um es dann zu verinnerlichen.
Ja, ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran an diesem Sprichwort, if talent doesn't work hard, hard work beats talent. Ne? Also wenn der Talentierte nicht hart genug arbeitet, wird jeder harte Arbeiter ihn irgendwann schlagen.
Ja, das stimmt, auf
Und
jeden Fall.
da gehört dann einfach die Selbstdisziplin dazu, sich immer wieder aufzuraffen und das zu tun. Und irgendwann gehört noch nicht mal mehr Selbstdisziplin dazu. Irgendwann ist es ja dann eine Gewohnheit geworden und du machst es einfach. Da brauchst du gar keine Willenskraft mehr, um morgens aufzustehen und dich gut warm zu machen und dich zu dehnen oder was du auch immer machst, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Also
Ja, cool.
muss man auch sagen, das ist sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das kann einem echt in jedem Bereich sehr, sehr gut helfen.
Ja. Und du hattest eben auch noch mal gesagt, dass dir das letztlich auch fürs Berufsleben einiges gebracht hat. Auch da glaube ich, dass Profisportler für spätere Berufsleben da ihren Kollegen viel, oder viel ist vielleicht übertrieben, aber doch einiges voraus haben, weil sie genau das gelernt haben.
Das stimmt, in so einem Team zu arbeiten, gerade im Beruf und dann aber auch, das ist, finde ich, für mich immer so ein bestes Beispiel, Fehler auch mal zugeben zu können und nicht zu sagen, boah, das war nicht mein Fehler, sondern auch zu sagen, hey, das war mein Fehler, den nehme ich auf meine Kappe, ich werde es nächstes Mal besser machen und werde den Fehler ausmerzen. Das kommt ja auch im Handball vor. Wir haben ein super schnelles Spiel, da passieren Fehler, da kann auch mal jemand sagen, hey, es war meiner. Und dann macht die Mannschaft auch nicht groß rum. Aber das ist, glaube ich, etwas, was extrem wichtig auch ist, auch gerade im Beruf.
Ja. Domenico, dann hast du mir im Vorgespräch erzählt, du hast erst im Feld gespielt oder auf dem Feld und bist dann ins Tor gegangen. Und ich habe immer so im Fußball immer mal so gehört, Mensch, der Torwart und der Linksaußen, die haben ja irgendwie einen an der Waffel. Und gerade im Handballtor, also wenn ich ein Handballspiel mir live angucke und der Ball kommt da mit was weiß ich, wie viel kmh auf mich zugeflogen oder raufgedonnert, ich würde mich hinterm Pfosten verstecken, aber mich nicht da irgendwo mitten hinstellen. Wie war das bei dir? Warum bist du ins Tor gewechselt? Und ja, hast du da nicht auch immer mal wieder, oh, vielleicht verschwinde ich doch schnell hinterm Pfosten?
Auf jeden Fall. Also starten wir mal die Geschichte von ganz hinten. Ja, ich habe früher im Feld gespielt. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich war einer der Größten in meiner Mannschaft. Doch irgendwie war das dann bei einem Rasenfeldturnier, wo ich dann einem Spieler zu hart umgehauen habe, in der Abwehr und habe darauf eine rote Karte bekommen. Und dadurch, dass wir oft durchgewechselt haben im Tor, hat der Trainer dann gesagt, hey Domenico, hättest du nicht Lust, mal ins Tor zu gehen? Und ja, ich habe dann das Turnier dort recht gut gehalten. Und irgendwie bin ich dann dabei geblieben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil ich gemerkt habe, hey, ich halte doch mehr Bälle, als ich dachte. Und man kann jetzt auch wirklich so sagen im Nachhinein, das war nicht die schlechteste Entscheidung, damals ins Tor zu gehen. Aber ich gebe dir recht, die Schüsse werden natürlich von Jahr zu Jahr immer härter und auch manchmal gefährlicher, weil der ein oder andere Ball doch pro Woche mal auch auf dem Kopf landet oder auf anderen Körperregionen, die wehtun. Und da muss man echt sagen, ist das einfach, glaube ich, vom Gefühl her gewachsen, weil man hat ja als kleiner Junge angefangen, dort waren die Würfe noch nicht hart. Man ist dann mit der Zeit ja mit immer stärkeren Würfen konfrontiert gewesen und man ist einfach so Step by Step hat sich herangetastet an die ganz harten Würfe und somit war das, also hat man auch nicht mehr so das Gefühl, man muss sich verstecken. Es gibt allerdings immer noch diese, ich sage mal, negativen Beispiele, wenn man dann im Training einen Kopfschuss kriegt, dann dröhnt doch mal ein, zwei Tage der Kopf und man zuckt die Augen zu, was ja bei uns Torhüter ganz beschissen ist. Aber das muss man dann wieder über Training rausbekommen.
Okay. Torwart, ja, okay. Nicht meine Welt. Und du hast mir erzählt, dass du dann echt Handball verrückt warst, weil du darüber auch so ein bisschen Anerkennung bekommen hast, ne? Hast du damit so ein bisschen eben halt so deinen Selbstwert aufgebaut und ich kann was und ich werde dafür groß angesehen oder wie hast du das empfunden?
Ja, ich hatte eine sehr, sehr schwere Schulzeit damals in der Realschule. Das war ja dann auch so ein bisschen immer schwierig, ja, mit Kameraden in der Schule, aber auch zu Hause. Damals ging so richtig das Zocken auch teilweise los. Da muss ich auch sagen, da war ich auch ein oder zwei Jahre sicherlich direkt nach der Schule an PC und gezockt und andere Sachen gemacht. Und da muss ich sagen, das Einzigste, wo mich immer davon abgehalten hat, war der Handball. Und dort war ich einfach in meinem Element, dort habe ich meine Anerkennung bekommen. Und das war damals einfach extrem wichtig, dass ich das habe, um überhaupt rauszukommen, um nicht daheim den ganzen Tag vorm PC zu sitzen oder die negativen Erlebnisse von der Schule ja, noch negativer zu lassen,
Genau.
sondern einfach wieder einen Push nach oben zu bekommen. Und das ist dann natürlich so eine Sache, wenn das Spaß macht, wenn auch der Erfolg stimmt, dann ist man da natürlich mit Leib und Seele dabei. Meine beste Freundin hat damals immer gesagt, du warst damals so handballverrückt, du hast nicht mal die Augen für die Frauen gehabt, so nach dem Motto. Und ja, ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Ja, aber es ist ja cool, dass du da einen Weg gefunden hast, genau das, so negative Erlebnisse, so wie du so schön ausgedrückt hast, nicht anders negativ auszuleben, sondern da was Positives mitzunehmen und da eben halt einen richtigen Weg zu finden. Super. Mit 13 oder 12 bist du dann in die südbadische Auswahl gekommen. War da für dich klar, ey, ich habe wirklich Talent, ich kann da was draus machen?
Ja, es ist ja damals dann so gewesen, dass man ja gegen die anderen Bezirke spielt und auf einmal ist man einer der Top 3 Torhütern aus Südbaden. Also das war damals schon so ein Zeichen, boah, ich gehöre dazu, es geht vielleicht noch einen Schritt weiter. Und das Ziel von der südbadischen Auswahl war ja immer dann die Nationalmannschaftssichtung, wo ich ja immer ein großes Ziel hatte, dort ja auch für die Deutschen irgendwann mal zu spielen. Und von dem her war das auf jeden Fall der erste Step, so ein bisschen, wo man dann gemerkt hat, boah, es geht doch mehr und ich habe doch vielleicht mehr Talent oder arbeite mehr als andere, um da weitermachen zu können.
Du hattest mir erzählt, dass du ein frühes Ziel hattest, nämlich immer das Bestmögliche aus dir rauszuholen. Und
Ja.
da muss ich jetzt mal ein bisschen nachbohren, weil für mich war das als Sportler immer so und jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwas mir ein Ziel setze, ich brauche immer eher ein Bild. Da, genau da will ich hin. Das ist meine Vision oder mein Ziel, ist genau dieses Bild da. Und wenn du sagst, das Bestmögliche aus mir rausholen, hast du denn bei jedem Training irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, ich muss bei jedem Training, nach jedem Training ein Stück besser sein? Oder weil das ist für mich gerade so ein bisschen das Bestmögliche aus mir rausholen,
Also
will
ich
vielleicht
glaube,
jeder.
ja, also ich glaube, mit dem Beispiel, als kleines Kind träumt man ja immer davon, in der Bundesliga zu spielen. Und das hatte ich damals schon immer verinnerlicht und das war mein absolutes Ziel, so da oben irgendwann mal
Okay,
anzukommen.
ja, okay.
Und man muss sagen, so jetzt den Schritt, jeden Tag besser zu werden, ist, glaube ich, im Kindesalter nicht immer so einfach. Aber ich habe dem Handball einfach so viel untergeordnet. Später, wenn wir am Sonntag gespielt haben, dann war für mich klar, ich muss am Samstag um die und die Uhrzeit ins Bett. Wenn wir Samstag, Sonntag gespielt haben, geht es auch nicht mal irgendwie los mit Jungs oder sonst was. Ich war damals extrem wenig unterwegs und dann gilt es halt einfach auch, Sachen auszuprobieren im Training, die mich besser machen können, immer aktiv zu sein, vielleicht dann auch zu schauen, wo habe ich Defizite, wo kann ich mich noch persönlich weiterentwickeln. Und das sind dann einfach so Themen, wo man, glaube ich, im Kindesalter schon ein bisschen an sich arbeiten kann, auch schauen kann, wo man sich verbessern kann, aber jetzt nicht so krass ins Detail geht und sagt, boah, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, um noch besser zu werden. Das ist eher dann heute der Fall, wo ich dann meine Spiele nochmal in der Nachbetrachtung anschaue und sage, hier, das und das und das, das muss ich noch ein bisschen besser machen und da muss ich noch mehr trainieren.
Du hast jetzt eben gesagt, so eben halt als Jugendlicher, das kenne ich ja auch, dass man dann eben halt seiner Sportart, bei mir war es eben halt Basketball, alles untergeordnet hat. Hast du so im Nachhinein so das Gefühl, da fehlt mir jetzt was. Ich habe meine Jugend in einer Sporthalle und auf Auswärtsfahrten verbracht, aber nicht so wie meine Kumpels irgendwie.
Nee, also ich muss sagen, dadurch, dass der Handball mir so viel zurückgegeben hat, der Handballsport oder jede Mannschaftssportart ist ja da auch nochmal ein bisschen anders als vielleicht eine Einzelsportart oder so, wo man dann ja auch dieses Teamgefüge hat, wo man vielleicht auch mal nach einem Sieg zusammen feiern geht. Also von dem her, würde ich nicht sagen, dass ich was verpasst habe, sondern eher eine pure Freude, dass alles so gut jetzt auch ausgegangen ist, wie es jetzt ist, wo ich stehe. Und dafür bin ich extrem dankbar.
Super, weil es ist spannend. Ich habe schon viele Sportler interviewt und man kommt immer wieder auf diesen Schnittpunkt oder auf diese Stelle im Jugendbereich, ne, wo die einen dann eben halt viel für den Sport geben oder alles dem Sport unterordnen und die anderen gehen den anderen Weg. Und alle Sportler, aus denen in Anführungsstrichen was geworden ist, die bereuen das kein Stück. Die sagen genau das, was du gesagt hast. Ne? Ich habe so viel gelernt dadurch oder es hat so viel zurückbekommen. Das ist spannend, das immer wieder zu hören. Super.
Also was da aber, glaube ich, extrem spannend ist, ist einfach auch für die Jugendlichen die Zeit zwischen 15 und 18. Wenn du dort den falschen Freundeskreis hast, die Leute feiern wollen oder ja, die dich als Sportler ab oder nicht mehr zum Training lassen, weil sie dich haben sozusagen wollen oder mit dir feiern gehen wollen und dich dann vor die Entscheidung stellen, hey, Handball heute oder mit uns feiern gehen. Dann hast du ein Riesenproblem. Aber diese Entscheidung wurde mir zum Glück nie gestellt. Aber ich kenne viele, die damals dann auch sich für den anderen Weg entschieden haben, weil sie vielleicht dann cooler sein wollten, weil sie vielleicht andere Sachen ausprobieren wollten, weil das für sie neu und aufregend war. Ich weiß es nicht, aber da ist, glaube ich, so das krasseste Alter so, wo auch viele Leute nicht mehr bei ihrer Sportart bleiben.
Ja, glaube ich auch. Du gehörst ja zu den Spielern, die nicht früh in ein Internat gegangen sind. So, den Stefan Kloppe kennen wir ja beide, der ist ja von zu Hause recht früh weg und ins Internat gegangen. Du hast ja, ich sag mal, den etwas schwierigeren Weg gewählt und bist dann mit 18 Jahren in die dritte Liga gekommen und warst in der A-Jugend-Bundesliga, bist dann in den Herrenbereich gekommen als zweiter Torwart. Wie war das? Bei welchem Verein war das?
Genau, ich bin damals in die dritte Liga gekommen bei der SG Köntringen-Tening. Dort habe ich auch die A-Jugend-Bundesliga damals gespielt. Ja, ein Verein, der damals in unserer Region eigentlich immer für die Top-Handballadresse schon über lange Zeit gegolten hat. Und dementsprechend war eigentlich klar, dass mein Weg irgendwann dorthin gehen wird. Und nachdem ich in der A-Jugend schon gute Leistungen gezeigt habe, habe ich auch schon mit, ich glaube, 16 schon in den ersten Herren mittrainiert, was mir damals natürlich schon ein bisschen die Augen geöffnet hat, weil die Würfe halt noch härter, noch genauer, noch besser sind. Und dementsprechend waren dann die 2 Jahre Vorlaufzeit extrem gut für mich. Und ja, dann habe ich die Chance natürlich bekommen, nachdem ich in den Herrenbereich gekommen bin, direkt als zweiter Torhüter reinzustarten, was ja auch nicht normal ist, als 18-Jähriger so ein Vertrauen vom Verein so zu bekommen.
Wie hast du, also in der dritten Liga gehe ich mal davon aus, ist das Budget des Vereins ja nicht so, dass die Spieler so viel verdienen, dass sie davon leben können. Wie hast du das unter einen Hut bringen können, Strich dein Leben finanzieren und Leistungssport zu betreiben?
Also das, die spannende Sache war ja in der dritten Liga-Zeit, beziehungsweise auch noch 1, 2 Jahre vorher in der A-Jugend-Bundesliga, habe ich ja meine Ausbildung nebenher gemacht. Und in diesen, ich sage jetzt mal, unteren Ligen trainiert man halt meistens nur am Abend Handball. Und deswegen konnte ich das ganz gut mit meiner Ausbildung vereinbaren. Hatte allerdings damals schon in meinem Ausbildungsgespräch bei der Handwerkskammer klipp und klar gesagt, hey, ich spiele Handball, wir spielen auch A-Jugend-Bundesliga und ich möchte den Handball nicht aufgeben, ich möchte das in Einklang bringen. So bin ich aber Fachinformatiker, der ja auch durchaus meine Serverumstellung nachts machen muss. Und ich hatte Glück, weil mein Chef in der IT war sehr sportoffen, weil er früher auch leistungsorientiert Basketball gespielt hat. Und der hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, wenn die Umstellungen sind, wenn du ins Training musst, dann gehst du. Und ich muss echt sagen, damals, wir hatten über die ganze Zeit der Ausbildung überhaupt keine Probleme. Ich habe natürlich dann die Zeiten, wo ich nicht konnte, so eingeplant, dass es auf Tage fällt, wo ich Zeit habe. Und habe dann dort natürlich auch ein bisschen mehr gearbeitet, weil ich einfach wusste, wie sehr mir der Arbeitgeber entgegenkommt. Aber das war, denke ich, so ein bisschen so ein Geben und Nehmen für beide Seiten. Und das ist dann natürlich eine super Sache, weil ich komme einerseits mit meinem beruflichen Werdegang weiter, kann das aber auch gut vereinbaren mit meinem sportlichen Werdegang, weil ich einfach weiterhin so leistungsorientiert trainieren kann.
Ja, ich glaube, da braucht man gerade wenn man nicht Formel 1 oder Fußballer ist, dann brauchst du irgendwie einen wirklich guten Arbeitgeber, der dir das gestattet und genehmigt und unterstützt, ne?
Ja, das stimmt.
Sonst.
Also ich muss auch sagen, da hatte ich auch extrem Glück, weil nach meiner Ausbildung konnte mir mein Ausbildungsbetrieb leider den Vertrag nicht verlängern, weil sie nicht die Kapazitäten dafür hatten, noch eine weitere Stelle zu eröffnen. Und dann bin ich ja ins Landratsamt gewechselt, so, und damals, oder klar, auf dem Amt ist oftmals, sagt man ja, ein bisschen alles ein bisschen lockerer, aber es ist natürlich trotzdem nicht selbstverständlich. Und das Amt war trotzdem damals für die dritte Liga komplett offen. Ich habe aber allerdings auch andere Arbeitgeber mitbekommen, die gesagt haben: Hey, das ist nichts für uns, wenn du dich verletzt, wenn du dann noch ein paar Wochen raus bist, das bringt uns nichts. Wir sind hier so getrimmt, wir müssen hier arbeiten und Leute haben, die bereit sind. Und dann passt das einfach nicht. Und ich habe immer gesagt, der richtige Arbeitgeber wird sozusagen für mich noch kommen, und dass es so ein Arbeitgeber wurde, wo ich das so vereinbaren kann, ist natürlich super. Aber da gehört natürlich einerseits die Kommunikation dazu, um das klipp und klar anzusprechen, aber auch die Offenheit vom Arbeitgeber.
Der nächste Karriereschritt war dann der Verein Bietigheim. Und ihr seid mit diesem Verein aufgestiegen. Was, also in die erste Liga dann. Kannst du das irgendwie beschreiben? Was ist da in dir abgegangen?
Ja, das war so gefühlt, war das so ein bisschen wie im Traum. Also man hatte dieses große Ziel, irgendwann erste Liga zu spielen. Und dann kam man ja irgendwie vor 3 oder vor 2 Jahren nach Bietigheim als klare Nummer 2, hat die ersten beiden Jahre und auch in der Aufstiegssaison nebenher noch 50% mit Homeoffice im Landratsamt gearbeitet. Und schafft das Größtmögliche, was man damals schaffen konnte für uns. Und das ist der Aufstieg in die erste Liga. Und das war einfach so surreal, weil man da wirklich gedacht hat, boah, man hat es jetzt geschafft. Also ich lebe jetzt wirklich den Traum, den ich mir so bildlich vorgestellt habe, erstmalig erste Bundesliga zu spielen. Und das war wirklich damals schon extreme Gänsehaut, weil ja. Ein Kindheitstraum geht einfach in Erfüllung. Wie krass ist denn das? Also, das ist echt so
Ja,
da.
finde ich geil, was du eben gesagt hast. Ich lebe meinen Traum.
Ja.
Das machen zu können, finde ich, ist so genial.
Ja.
Denn bei den meisten ist es ja genau umgekehrt, ne? Die träumen ihr Leben.
Ja.
Und du lebst deinen Traum, ne?
Genau, richtig. Und man muss natürlich sagen, ich bin ja auch durch meinen Werdegang vorher eigentlich ein Spätstarter gewesen, weil das ja dann damals diese Anfrage aus Bietigheim kommt. Für mich, das war ja auch glücklich, dass der Trainer mich kannte aus der dritten Liga, wo ich dann schon damals ein gutes Spiel gemacht habe, dass die sich dann auch für mich entscheiden, dass die mir die Chance geben, dass das dann sich so schnell entwickelt. Nach einem halben Jahr verletzt sich der andere Torhüter. Ich werde auf einmal die Nummer 1 nach einem Jahr, und dann in meinem ersten Jahr als richtige Nummer 1 steigen wir direkt auf. Also das sind schon wahnsinnige, tolle Momente, die man da immer noch in Erinnerung hat. Wenn dann die ganze Halle steht, am Ende die Trommler schon die Runde ums Spielfeld herum machen, das sind immer noch so Erinnerungen, die ich extrem mit Bietigheim verbinde, und war einfach auch eine sehr, sehr schöne Zeit damals.
Ja. Dann ist der nächste Step in der Karriere nach Hannover-Burgdorf gewesen. Wie ist das zustande gekommen? Weil das ist ja dann ja schon ein ambitionierter Verein in der ersten Liga, wenn ich das so beziffern darf, und auch ein recht bekannter. Und ja, da ist ja dann auch noch mal, sind die Mitspieler da noch ein anderes Level, denke ich. Und
Ja, das stimmt. Ich hatte das Glück, dass ich ja dann in der ersten Saisonhälfte in der ersten Liga auf mich aufmerksam machen konnte mit guten Leistungen. Habe dann unter anderem ein paar Preise in dem ersten Halbjahr gewonnen, wo ich als bester Spieler der Handball-Bundesliga ausgezeichnet worden bin. Und ja, dann hatten wir damals auch ein Spiel bei der TSV Hannover-Burgdorf hier in Hannover. Und eine ganz kuriose Geschichte war das, weil wir sind losgefahren am Morgen, hatten am Abend das Spiel um 19 Uhr, und auf einmal stehen wir in der Vollsperrung. Und wir wissen nicht mehr, ob es weitergeht oder ob wir jetzt ja, direkt uns umdrehen und wieder nach Hause fahren. Und gefühlt war das Spiel dann so, wir kommen 10 Minuten oder 20 Minuten vor Anpfiff, kommen wir erst in der Halle an. Dann sagen die Leute vom Spielgericht, dass wir das Spiel ein bisschen nach hinten verlegen. Dann alle Mann schnell umgezogen, schnell warm gemacht. Eigentlich hatten wir an dem Tag wirklich nichts zu verlieren. Und wir machen ein super Spiel, bleiben lange dran am Gegner. Und ja, ich hatte auch ein gutes Spiel, hatte, glaube ich, 17 Paraden. Und am Schluss gibt es eine Szene. Wir sind auf Unentschieden dran. Hannover hat den Ball. Hannover schließt ab. Ich halte den Ball. Der Ball fliegt direkt zu meinem Gegenspieler und Hannover hat den Torhüter rausgenommen. Und mein Mitspieler schaltet ganz schnell und wirft von hinten den Ball aufs Tor. Und gefühlt war das dann so Tipp, Tipp, Tipp. Ball fliegt ins Tor und direkt danach die Sirene zum Schlusspfiff. Und wir sind damals natürlich extrem ausgeflippt, weil das für uns natürlich das Größte war, bei so einem Verein wieder zu gewinnen.
Ja.
Und, aber auch irgendwie ein Negativmoment für Hannover. Also wenn ich das die Geschichte hier anspreche, dann gibt es oft ein bisschen Schelte. Aber ja, damals durch das Spiel, glaube ich, habe ich auf mich aufmerksam gemacht und Hannover wollte auch was machen auf der Torhüter-Position. Und dann ja, hatte ich demnächst auch die Nummer des sportlichen Leiters auf meinem Handy. Und dass es dann so klappt in der Schnelle, dass ich hierher wechsle, das war echt krass. Aber ich bin danach auch nach meiner Unterschrift auch irgendwie so in ein kleines Loch gefallen, weil das natürlich mein nächstes großes Ziel gewesen ist, hier bei einem ambitionierten Erstligist zu unterschreiben.
Wenn du sagst, so ein bisschen in ein kleines Loch gefallen, wie hast du dich da wieder rausgeholt?
Also gefühlt war es einfach so, nachdem du ja den Aufstieg geschafft hast, hast du ja erstens mal dein großes Ziel erreicht. Dann ging es eigentlich darum, bei einem ambitionierten Bundesligisten unterzukommen. Und jetzt hast du dieses Ziel auch geschafft in dieser Schnelle. Und damals brauchte ich einfach, ich glaube, 1, 2 Monate Zeit, um das einfach sacken zu lassen. Hatte damals dann auch mit Stefan Kloppe zusammengearbeitet, um mental noch mal auf ein anderes Level zu kommen. Und das hat mir dann damals extrem gut geholfen. Und ja, aber leider sind wir mit Bietigheim am Ende doch abgestiegen in einem ganz, ganz engen Abstiegsfinale, wo dann auch der VfL Gummersbach abgestiegen ist und die Eulen Ludwigshafen ja in allerletzter Sekunde sozusagen noch drin geblieben ist. Ja, aber so ist manchmal der Sport.
Ja, du hast eben gesagt, mit Stefan Kloppe zusammengearbeitet, mit dem arbeitest du da ja jetzt auch immer noch. Wo siehst du so die größte Hilfe oder Stütze im mentalen Bereich? Was kann ein guter Mentaltrainer leisten?
Ich glaube, es geht halt einfach darum, Negativerlebnisse so kurz wie möglich zu halten und die Positiverlebnisse so lang wie möglich auszukosten. Sportpsychologie ist ja allgemein in Deutschland, finde ich, noch ein sehr, sehr verscholtenes Thema, weil ich glaube, es könnte jedem Spieler helfen, mit einem Sportpsychologen oder mit einem Psychologen zusammenzuarbeiten, denn es geht ja nicht nur allein um den Sport, wo man so viele Entscheidungen trifft innerhalb kürzester Zeit, aber man sieht ja dann immer doch noch diese ein oder anderen Spieler, der hat eine schlechte Aktion und der geht mit dem Kopf direkt nach unten und ist dann eigentlich schon so in einer Abwärtsspirale. Und um solche Aktionen dann vielleicht locker zu sehen und zu sagen, hey, den nächsten Pass mache ich besser oder das ist jetzt einfach gesagt, aber ganz so banal ist es dann am Ende zwar doch nicht, aber das sind so Schlüsselmomente, wo man natürlich schon sagt, hey, da geht noch mehr, da kannst du aus dir selbst noch mehr rausholen. Und gerade in so einer schnellen Sportart wie Handball, das sind ja Sekundenentscheidungen oder Millisekundenentscheidungen, die da entscheidend sind, gerade auch bei uns als Torhüter. Und ja, dann weiß man ja auch nicht, ist die richtige Kommunikation vom Trainer da gegenüber eines Spielers? Braucht der Spieler vielleicht mehr Wertschätzung? Das sind alles so Komponenten oder passt vielleicht mit einem Mitspieler nicht, wo er immer wieder aneinander rangelt. Das sind so Themen, die man dann natürlich so aufarbeitet und wo man dann vielleicht auch nochmal einen anderen Bezug kriegt, wenn man mit so einer Person einfach drüber redet.
Ja, da ist der Stefan ja, der auch aus dem Handball kommt, ein absoluter Fachmann, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Lieber Stefan, auf diesem Weg schöne Grüße. Wir kennen uns ja auch. Ja, jetzt in Hannover, dann kam ja jetzt dieses blöde Corona-Jahr. Für dich persönlich hast du mir erzählt, dass es ein Ziel von dir ist eben halt europäisch zu spielen, aber eben halt auch mit Italien die Europameisterschaft.
Ja.
Wie siehst du da so die Möglichkeit, europäisch zu spielen mit Hannover?
Also wir haben letztes Jahr eine überragende Saison gespielt, mit Platz 4 abgeschlossen. Und damals hatten wir uns eigentlich schon für Europa qualifiziert. Nur die Rahmenbedingungen mit Corona haben es dann leider nicht zugelassen, weshalb wir uns dazu entschlossen haben oder der Verein sich dazu entschlossen hat, nicht europäisch anzutreten. Im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Allerdings ist es halt für uns Spieler natürlich extrem
Genau.
schade, wenn du auf so einem Niveau dich nochmal präsentieren kannst, weitere Spiele hast, dich weiterentwickeln kannst, ist es natürlich schon irgendwie enttäuschend nach so einer Saison. Nichtsdestotrotz bin ich guten Mutes, dass wir vielleicht nochmal in Zukunft so eine Saison spielen können und dann vielleicht nochmal oben anzuklopfen. Muss man dann mal sehen, wie schnell das hier funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich unbedingt noch erreichen möchte, weil ich glaube, der internationale Handball ist einfach noch mal ein bisschen anders als der deutsche. Und ja, da passt das eigentlich auch ganz gut mit den Italienern, weil ich glaube, vor 3 Jahren habe ich mein erstes italienisches Länderspiel gemacht und damals war so ein bisschen so, ja, Aufbruchsstimmung, weil man hat einen neuen Verband gegründet, der jetzt immer mehr auf die Jugend achtet, der Spieler auch ins Ausland bringen will, weil die italienische Liga nicht so gut ist. Und man muss jetzt echt sagen, in diesen 3 Jahren hat sich Italien extrem weiterentwickelt. Wir können auch größere Nationen an einem Tag wirklich Paroli bieten. Wir hatten jetzt auch eine knappe Niederlage gegen Weißrussland. Wir haben gewonnen gegen Lettland, die auch schon bei einer Europameisterschaft in den letzten Jahren dabei waren. Und dementsprechend sind wir da auf einem guten Weg. Und wenn man jetzt bedenkt, die letzte EM-Qualifikation hat uns eigentlich nur ein Sieg gefehlt. Das ist dann schon ein bisschen schade. Aber trotzdem, das Ziel muss sein, in den nächsten Jahren die EM-Qualifikation zu schaffen, um auch die Handballsportart in Italien ja, voranzubringen. Und ich glaube, das sind so zwei große Ziele, die ich mir auf jeden Fall ja, noch vornehme in meiner Karriere.
Ja, drücken wir auf jeden Fall alle zur Verfügung stehenden Daumen. Das, was du eben gesagt hast, der Verein hat vernünftigerweise darauf verzichtet, europäisch dann teilzunehmen, weil einfach auch dann die Gelder fehlen durch die Zuschauereinnahmen und die Reisen stehen trotzdem an. Das muss ja irgendwie bezahlt werden. Aber es ist nicht so, dass ich als Spieler dann, boah, jetzt haben wir so eine geile Saison gespielt und oh, jetzt, wieder so ein schwarzes Loch.
Ja, wir hatten da damals einen Zoom-Call, weil unter Corona-Bedingungen durfte man sich ja damals nicht wirklich treffen. Und damals hat uns dann die Vereinsführung diese Mitteilung gegeben und wir sind gefühlt aus allen Wolken gefallen. Aber jetzt im Nachhinein muss man einfach sagen, das europäische Geschäft gerade in Deutschland ist einfach ein Minusgeschäft. Wenn dann die Zuschauer nicht da sein können, dann erst recht. Und dann mit dieser Zusatzbelastung Bundesliga, wo wir letztes Jahr auch viele wichtige Abgänge hatten, war natürlich schwierig. Und deswegen schon sehr enttäuschend als Spieler, wenn man so eine Saison gespielt hat. Trotzdem hoffe ich, dass wir es einfach nochmal schaffen
Ja,
können.
ja. Ja, Italien, ganz kurz. Also italienischen Handball kenne ich jetzt gar nicht. Da ist ja Fußball und
Ja.
dann kommt Basketball.
Ja. Und
Und
dann kommt noch Formel 1,
ja.
Volleyball
Ja, genau,
und
Volleyball kommt auch noch.
Futsal wird dort auch sehr
Okay.
gerne gespielt. Ja, und Handball ist eigentlich noch so eine, ich sage jetzt mal eher fast schon unerforschte Sportart in Italien.
Woran liegt das?
Ich glaube, da hat man einfach in frühen Jahren nicht diese Aufmerksamkeit dieser Sportart gegeben. Ich glaube, das letzte Mal, als Italien bei einer EM dabei war, das war 1994 und das damals im eigenen Land. Damals hätte man diese Sportart einfach pushen müssen, hätte man auch über die nächsten Erlebnisse oder Ereignisse groß transportieren müssen, damit diese Sportart ja dort populärer wird. Nur irgendwie hat damals der Verband, der wohl damals auch sehr von der Mafia geführt worden ist, so wie ich mitbekommen habe, nicht so recht ins Laufen gekommen. Und da muss man aber jetzt echt sagen, der neue Verband, der jetzt da lebt, der macht da vieles, vieles richtig. Und wenn man jetzt auch bedenkt, wir haben vor kurzem vor 4.500 Zuschauer in Italien gespielt. Das ist eigentlich für den Handball in Italien unvorstellbar. Das sind normalerweise nur 200, 300 Leute bei einem normalen Bundesligaspiel in Italien. Und dass dann die Leute mittlerweile auch ja, ihre Trainingseinheiten absagen, weil die italienische Nationalmannschaft spielt. So weit sind wir schon gekommen und das ist eigentlich schon in den letzten Jahren ein toller Fortschritt.
Ja,
Aber man muss, ja.
es ist ja ganz cool letztlich, dass da ein bisschen was geht, weil es ist ja auch eine absolut telegene Sportart. Also live das zu sehen, ist schon mal der Hammer, aber auch im Fernsehen ist das ja auch absolut telegen, weil es passiert immer was. Das ist ja nicht
Ja.
so ein Geplänkel da irgendwie von 10 Minuten nur einen Ball schieben und ein bisschen vom Mittelfeldspieler zur Abwehr und dann wieder zum Mittelfeld. Da ist ja immer Action.
Ja, das stimmt. Und deswegen sage ich ja auch, passt diese Sportart eigentlich perfekt zu einem Italiener. Eine schnelle Sportart, die dauerhaft Action bietet,
Ja.
die auch Körperkontakt hat. Also von dem her muss diese Sportart einfach in Italien populärer werden. Und da will ich natürlich auch meinen Beitrag dazu beitragen.
Ja, cool. Im Vorgespräch, Domenico, da hattest du mir erzählt, dass du auch mit deinem Berater jetzt sogar noch eine Firma gegründet hast. Magst du da kurz was drüber erzählen? Und ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Firmengründung auch vielleicht, dass es da nach deiner sportlichen Karriere dein Standbein wird?
Auf jeden Fall. Also, ob es mein Hauptstandbein wird, weiß ich nicht. Aber wird mal sehen, wie die Entwicklung in die nächsten Jahre geht. Ich bin damals, nachdem wir mit Bietigheim aufgestiegen sind und ich meinen Job nicht mehr machen konnte, mit einer Idee an meinen Berater herangetreten, einfach online technisch was aufzubauen, weil ich ja eh wie sagt man, durch meine Ausbildung als Fachinformatiker hatte ich einfach schon so ein paar Skills, wo ich da einfach gut aufgestellt war. Und damals sind wir dann gestartet mit einer amerikanischen Laufsockenmarke, die wir in Deutschland vertreten haben. Nur irgendwie lief das nicht so richtig gut und rund, weil die waren doch noch sehr unbekannt. Und dann hat sich einfach die Frage gestellt, wie können wir die bekannter, populärer machen? Und ja. Irgendwie kam dann aber Corona nach einer langen Zeit und ich hatte auf einmal viel mehr Zeit, weil ich natürlich kein Handball gespielt habe. Und damals haben wir gesagt, hey, wir müssen einen eigenen Online-Shop noch machen, um zusätzlich unsere Socken nicht nur auf Amazon, sondern auf unserem eigenen Online-Shop dazu anzubieten. Und auf einmal sind die Umsätze gestiegen, weil die Leute auf einmal Lust hatten, ja, in Corona-Zeiten laufen zu gehen. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass wir dann vor einem Jahr oder vor einem knappen Jahr dann eine eigene Firma gegründet haben, jetzt auch noch weitere Marken dazu gewonnen haben und mittlerweile auch mit CEP, einer bekannten deutschen Marke im Lauf- und Kompressionsthematik dazu gewonnen haben, wo wir einfach auch Mannschaften ausrüsten können, weil das war ein Riesenthema auch für mich. Ich möchte dem Handball auch ein bisschen was zurückgeben, wo Leute davon profitieren können. Ich wäre damals extrem froh gewesen, hätte ich gute Konditionen für Lauf- und Kompressionssachen damals schon bekommen. Und jetzt kann ich das den anderen Mannschaften aber bieten, dass sie mit günstigen Konditionen eben solche Top-Produkte einkaufen können. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass wir da dieses Angebot, was wir da schnüren für Vereine, dass wir das noch weiter in die Breite treten können, weil es gibt nichts Schlimmeres, als nach Corona in die Halle zu kommen und dann sich zu verletzen, weil man ja kein Handball mehr gespielt hat, nur als Beispiel. Und da hoffe ich einfach, dass ich da ein bisschen Prophylaxe für tun kann. Und selbst wenn es eine Verletzung nicht gibt, dann hat sich
Ja,
das auf jeden Fall schon gelohnt.
super coole Einstellung. Du hattest das jetzt eben nochmal gesagt, da möchte ich nochmal einhaken. Ein Jahr nicht Handball gespielt. Wie hast du dich persönlich fit gehalten? Denn da ist es ja dann auch wirklich wieder die Frage der Selbstmotivation, ne, und Selbstdisziplin. Immer alles zu tun, obwohl ich nicht in die Halle darf, mit meinen Mannschaftskameraden nicht trainieren darf. Ich muss einfach ich muss für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
Also ich glaube, bei uns war es sogar nicht mal ein Jahr, sondern ich glaube nur 3 oder 4 oder 5 Monate. Nur meine Freundin ist ja auch Profi-Handballerin und wir waren ja dann die Zeit in Corona zusammen. Und wir haben uns dann einfach einen eigenen Plan gemacht, was können wir machen, was brauchen wir. Das geht dann im Endeffekt einfach erstmal über Laufen und ein bisschen Krafttraining. Aber ich muss auch sagen, wo machst du Krafttraining? Du hast ja auch nicht die Geräte daheim, wenn du ins Fitnessstudio gehst, wenn die Fitnessstudios zu sind. Und da habe ich dann mit meiner Freundin zusammen ein kleines Home-Gym sozusagen hier in meinem Arbeitszimmer aufgebaut, wo wir dann einen Rack bestellt haben, dann eine Langhantel mit 120 Kilo. Mittlerweile haben wir sogar Kurzhanteln hier, sodass, wenn es nochmal einen Lockdown geben sollte, man natürlich sehr gut vorbereitet ist. Aber hat natürlich auch positive Sachen, weil unter der Saison kann ich vielleicht auch mal abends nach einem Spiel, wo ich noch total aufgedreht bin, noch eine zusätzliche Einheit schnüren. Oder ich fühle mich nicht ausgelastet, ich mache noch mal was. Und das sind natürlich so positive Aspekte, die diese Situation damals natürlich noch zusätzlich mit sich bringen.
Ja, ich habe während der Zeit, während auch die Gyms zu waren, so Resistance-Bänder gekauft in verschiedensten Stärken, womit du eben halt ein bisschen Fantasie und ein bisschen Bewegungslehre, Wissen letztlich auch alles machen kannst, aber es ersetzt eben halt auf Dauer keinen Kraftraum. Aber
Ja,
es geht eben halt auch, ne? Muss man ein
auf
bisschen
jeden
mit Fantasie rangehen. Ja,
Fall. Ja,
genau.
da hast du recht.
Ja, super. Lieber Domenico, magst du nochmal vielleicht zum Abschluss wie heißt eure Firma für Interessenten, die da eventuell mal auf die Website gehen wollen?
Genau, also die Seite heißt laufequipment.de. Schaut einfach mal vorbei. Wir sind allerdings auch auf Amazon vertreten und für das Mannschafts- oder für die Mannschaftsbestellungen von CEP, wo wir da besondere Konditionen geben, schreibt uns einfach auf Instagram, laufequipment.de, sind wir dort auch vertreten und ja, dann schauen wir mal, ob sich jemand vielleicht noch zusätzlich meldet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Super. Lieber Domenico, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Mega. Sehr, sehr inspirierend, hoffe ich, auch für junge Sportler, die überlegen, welchen Weg gehe ich oder die kurz vorm Scheideweg stehen. Hast du noch irgendwie zum Ende eine Botschaft oder so, die du mitgeben willst?
Also ich habe da, glaube ich, einen Satz, den habe ich auch von Stefan Kloppe. Where attention goes, energy flows. Das ist, glaube ich, so ein Satz, der in vielerlei Hinsicht passend ist. Wenn manche Sachen nicht so gut funktionieren, wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Was hast du für Ziele? Weil dorthin geht immer die Energie und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Spruch.
Ja, ich kenne ihn auch.
Und ja, genau. Und auch noch ein guter Spruch, der fällt mir gerade ein. Wenn besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Das ist, denke ich, auch so eine Sache, wo man echt sich hinter die Ohren schreiben sollte.
Ja, den ersten, den kenne ich auch von Stefan. Und ich glaube, er ist in jeder Lebenslage richtig. Wenn du dich immer nur auf eine Sorge oder auf ein Problem konzentrierst, wird das Problem, dadurch, dass da immer mehr Energie reinfließt, wird das Problem immer größer. Anstatt nach der Lösung zu suchen, gucken wir und das Problem, bumm, bauscht sich
Ja,
auf, ne? Ganz genau.
das stimmt auf jeden Fall.
Okay, super.
Sehr cool.
Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht, wie gesagt, und drück dir alle Daumen auf deinem sportlichen und auch natürlich persönlichen privaten Weg und nach der Karriere alles Gute.
Dankeschön, Stefan. Bleib auch gesund und
Na
ich
klar.
hoffe, wir sehen uns bald mal dann in Hamburg beim
Ja,
ersten Spiel.
genau. Richtig. Super. Alles klar, bis dahin, ne? Ciao.
Ciao, ciao.